Zuerst eine Ergänzung und eine Korrektur zu gestern Abend. Ich hatte etwas gesagt zu 1. Petrus 5, Vers 6, wo davon die Rede ist, dass wir uns demütigen sollten. Und ich hatte Wert darauf gelegt, dass man liest unter der mächtigen Hand Gottes. Hatte aber den Eindruck erweckt, als ob es sich grammatisch auf den Dativ ankäme, im Gegensatz zum Akkusativ. Das heißt, als ob der Grundtext es so sagen würde. Das ist nicht der Fall. Achim hat noch mit Fleiß nachgeschaut und hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte das aus dem Gedächtnis gesagt, hatte aber schon vergessen, wie ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen war. Es ist nun so, dass die Präposition im Griechischen keine andere Möglichkeit zulässt, als den Akkusativ zu gebrauchen. Sie gebraucht schon den Akkusativ. Eine andere Möglichkeit wäre der zweite Fall, aber der käme hier überhaupt nicht in Frage. Im Deutschen haben wir eine Auswahl. Wenn wir untersagen, können wir den dritten Fall oder den vierten Fall gebrauchen. Ob ich unter die Hand sage oder unter der Hand, ist schon ein Unterschied. Unter die Hand wäre Bewegung. Ich komme unter die Hand. Unter der Hand heißt, dass ich bereits stationär unter dieser Hand bin. Der Grund, weshalb der dritte Fall hier unter der mächtigen Hand Gottes zu lesen ist, liegt nun nicht im Grammatischen, denn es wäre zu weit gegangen, wenn ich das alles hier erörtern wollte. Achim und ich sind noch den Texten nachgegangen, in denen diese Präposition gebraucht wird. Der Grund ist im Zusammenhang zu suchen. Wenn das Griechische eine andere Möglichkeit hätte, sich auszudrücken, dann hätte man wohl den dritten Fall erwartet. Aber diese Präposition kann nicht mit dem dritten Fall gebraucht werden. Es ist einfach ein Usus. So wie wir auch im Deutschen gewisse Redewendungen haben, die einfach so bleiben. Wir sagen, das Kind. Aber ein Kind ist genauso ein Mensch wie eine Frau oder ein Mann und ist genauso männlich oder weiblich. Aber wir sagen nicht bei vier Jungs der Kind und vier Mädchen die Kind, sondern wir sagen einfach das Kind. Mark Twain hat sich lustig gemacht über die deutsche Sprache, die er sehr gut gelernt hatte, aber es fiel ihm so manches auf, dass für ihn als Englischsprachigen oder Amerikanisch Sprechenden inkonsequent zu sein scheint. Übrigens, wenn Sie mal ein bisschen Humor suchen für eine Stunde der Abwechslung, dann lohnt es sich mal, diesen Absatz zu lesen von Mark Twain. Also, der Grund ist eigentlich ein zusammenhängender Grund, ein Zusammenhangsgrund. Es ist nun so, dass wir uns nicht unter die Hand Gottes bringen. Sie ist nun einmal da. Wir sind schon unter dieser Hand. Und auch das Wort demütigen ist etwas merkwürdig, oder es klingt etwas merkwürdig, wenn wir sagen, wir demütigen uns unter eine Hand, sondern wir sind schon unter der Hand Gottes. Und nun sollen wir uns unter dieser Hand Gottes demütigen. Also so viel zu diesem Text noch. Wir kommen heute Abend zu Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Mit Kapitel 4 kommen wir zum zweiten Teil des Epheserbriefes. Er hat zwei Teile. Kapitel 1 bis 3 haben wir den ersten Teil und Kapitel 4 bis 6 den zweiten Teil. Die Kapitel 1 bis 3 holen uns gleichsam aus der Welt heraus, in die Gegenwart Gottes, ins Himmlische, in den himmlischen Bereich und zeigen uns dort unsere Vorrechte, unsere Heilssegnungen, die Segnungen, die wir durch das Heil in Jesus Christus haben. Sie holen uns also gleichsam aus der Welt heraus, während die Kapitel 4 bis 6 uns geradezu wieder in diese Welt hineinstellen. Und so ist das Leben. Wenn jemand in die Welt kommt, auf die Welt kommt, dann ist er zu Hause in dieser Welt. Und Gott durch seinen Heiligen Geist und seine Botschaft holt uns heraus aus dieser Welt und versetzt uns ins Himmlische, in ein anderes Land, in eine andere Welt hinein. Aber dann müssen wir wieder ganz neu hineingestellt werden in diese Welt, um hier einen Auftrag wahrzunehmen, bevor wir wirklich nun auch leiblich in die andere Welt hinüberwechseln können, die dann unsere künftige Heimat sein wird. Wir werden also in Kapitel 4 bis 6, nachdem wir uns im Himmlischen bewegt haben und dort unsere großen Vorrechte angesehen haben, mit Kapitel 4 bis 6 werden wir nun sehr ernüchtert in diese Welt hineingestellt und dort an unsere Verantwortung erinnert. Und das tut Paulus auf eine sehr feine Weise. Er lässt das Himmlische nicht zurück, sondern nimmt es mit. Denn wir bleiben immer noch im Himmlischen. Wir kommen nicht aus dem Himmlischen gleichsam heraus, sondern wir bleiben im Himmlischen. Und als Himmelsmenschen leben wir in dieser Welt und dienen hier in dieser Welt. Und nur Menschen, die nun wirklich im Himmlischen zu Hause sind, nur solche können in dieser Welt wirklich zum Segen sein. Sonst sind wir wie die Weltmenschen, die verkümmern in ihrer Not. Also Kapitel 4 leitet uns in unsere Verantwortung ein. Mit Kapitel 4 bis 6, ich sollte noch die Überschrift dann eigentlich geben. Wir könnten Folgendes über diese drei Kapitel schreiben. Die Lebensführung der Geretteten oder des Heilsvolkes, der Gemeinde, die Lebensweise in dieser Welt, 4 bis 6. Diese Kapitel können aufgeteilt werden in verschiedene Teile, genau wie die ersten drei Kapitel. Aber während Kapitel 1 bis 3 mehr oder weniger den Kapiteln entlang aufgeteilt werden können, also in drei Teile, ist es etwas anders mit den Kapiteln 4 bis 6. Der erste Teil ist ganz deutlich die Verse 1 bis 16 in Kapitel 4. 1 bis 16. Dann haben wir einen längeren Teil von Kapitel 4, Vers 17 bis tief in Kapitel 5 hinein und bis etwa Vers 20. Und dann kommen Anweisungen für das Leben in den verschiedenen Gesellschaftsstrukturen dieser Welt. Für Menschen, für Christen, die verheiratet sind, für Christen, die Kinder haben, für Christen, die im Arbeitsverhältnis stehen, ob sie nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind. Und zum Schluss haben wir noch die Besprechung unseres geistlichen Kampfes mit Feinden in der anderen Welt. Wir leben in dieser Welt und im Himmlischen und die sind auch in der geistlichen Welt und wir haben einen Kampf zu führen. Und dieser Text ist höchst wichtig für unser Leben in dieser Welt, für die Lebensführung als gerettete Menschen in dieser Welt. Ich sagte uns am Anfang, dass Kapitel 1, Vers 3 der Leitvers des ersten Teiles des Epheserbriefes sei. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen, jedem geistlichen Segen in Christus im Himmlischen. Die Kapitel 4 bis 6 haben ebenfalls einen Leitvers. Und er ist ebenfalls der erste Vers in diesem Teil. In diesem Fall ist es Kapitel 4, Vers 1. Ich rufe euch also auf, ich, der Gefangene im Herrn, in einer Weise zu leben, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Dieser Vers kennzeichnet die ganzen drei Kapitel. Speziell aber den ersten Teil. In den Versen 1 bis 16 gibt uns Paulus das Ziel unserer Lebensführung. Und ich denke, wir wollen heute Abend ganz besonders aufmerken, wenn wir an Gemeindeleben denken. Wie leben Christen zusammen und wozu dient dieses? Nämlich ist unser Leben als Christen zusammen, unser Gemeindeleben, unser Gemeinschaftsleben, unser Leibleben als Christen sehr entscheidend für unser Leben überhaupt in der Welt. Ein Christ, der hier nicht weiß, wie zu leben, wird in der Welt nicht zum Ziel kommen, zu dem Ziel Gottes für ihn in dieser Welt. Die Struktur dieser drei Kapitel ist sehr wichtig. Paulus beginnt mit dem Leben eines Christen in der Gemeinde, wenn er das Leben des Christen in der Welt bespricht. Die ganzen drei Kapitel sprechen vom Leben des Christen in dieser Welt überhaupt und besonders von seiner Lebensführung. Aber wenn das zum Zuge kommen soll, zum Ziel kommen soll, dann müssen wir wissen, wie wir miteinander leben. Da beginnt es eigentlich. Paulus sagt einmal, wenn er die Voraussetzungen für einen Ältesten in der Gemeinde bespricht, dann sagt er, wenn jemand Ältester werden soll, dann muss er, hat er eine Familie, dann muss er dort zeigen, dass er führen kann. Kann er das nicht in der eigenen Familie tun? Wie wird er das dann im Haus des Herrn tun können? Und diese Voraussetzung übernehme ich jetzt. Kann jemand nicht in der Gemeinde seinen Platz ausfüllen? Wie will er es dann in der Welt tun? Ja. Vers 1 zeigt also den Weg durch die ganzen Kapitel, speziell aber in den ersten Teil hinein. Noch etwas zu Anfang in Bezug auf das entscheidende Wort in diesem Vers. Rufen. Ruf. Die meisten Übersetzungen behalten die alte Form bei mit der Vorsilbe be. Berufen, Berufung. Leider ist das irreführend. Es hat dann auch, das ist ganz typisch, das war zu erwarten, zu einer Frage geführt, die ich heute Abend gebeten wurde, oder die ich gebeten wurde zu beantworten, das tue ich dann heute Abend. Immer wieder kommt dieses Problem auf. Und ich arbeite an der Revision von einigen Bibeln oder Neuen Testamenten, noch nebst meiner eigenen Übersetzung. Und ich habe schon plädiert für eine Änderung an dieser Stelle. Aber es ist sehr schwer, davon loszukommen. Und ich habe dann nachgeschaut und tatsächlich auch neuere Bibelübersetzungen scheinen bei diesem Wort bleiben zu wollen oder zu müssen aus, ich weiß nicht, sind das Emotionsgründe? Aber wenn man herumkommt in der Gemeinde Jesu, von Ort zu Ort, wie ich das tue, und auch evangelisiert habe, sehr viel evangelisiert habe, und ich dann mitkriege, welche Probleme Menschen haben mit dieser Berufungsfrage, dann wird mir das zu einer Bürde, dass wir dieses Wort verstehen. Das heißt, das griechische Wort, das mit diesem Wort übersetzt werden soll. Lassen Sie mich eine vielleicht harte Wahrheit sagen. Das Neue Testament kennt keine Berufung. Keine. Vergessen wir es. Damit, wenn wir das mal vergessen könnten, damit wären eine ganze Menge von Problemen gelöst. Vielleicht nicht ganz gelöst, denn man will eine Alternative, das ist klar. Aber zunächst einmal sind einige Emotionsbarrieren damit abgebaut. Viele Nichtchristen können mit dem Evangelium wenig anfangen, weil wenn sie irgendwie im christlichen Rahmen aufgewachsen sind oder mal gewohnt waren, in ihrer Jugend zur Kirche zu gehen, werden wohl einen bestimmten Bibelvers immer wieder gehört haben. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Daran stolpern viele. Und sagen, naja, wenn ich nicht berufen bin, okay, wenn Gott mich nicht haben will, soll er laufen, ich werde auch laufen. Ja. Sie bekommen den Eindruck, Man ist also bestimmt. Jesus sagt, man ist berufen, gerettet zu werden. Und wenn man berufen ist, gut, dann kann man erwählt werden. Gut, es gibt solche, die sind berufen und werden offenbar nicht erwählt. Darüber denkt man offenbar nicht lange nach. Man bleibt schon stehen bei dem Begriff berufen. In unseren Ohren heute, denn dieses Wort wird ja auch in der Welt gebraucht, jemand wird berufen zu einem bestimmten Amt, zu einer bestimmten Aufgabe. Ein Dozent, der schon vielleicht an verschiedenen Universitäten Vorlesungen hielt, wird dann vielleicht berufen zu einer Professur an einer bestimmten Universität. Er wird geholt. Es ist nicht so, dass er nicht Ja oder Nein sagen dürfte. Aber die bestimmende Tat kommt von der Universität. Und diesen Gedanken, den hat man im Kopf. Als ob da ein bestimmender Faktor dahinter wäre. Und dieser bestimmende Faktor liegt nicht im griechischen Wort. Das griechische Wort ist ein höchst einfaches Wort und kann sehr gut und genau übersetzt werden mit dem deutschen Wort rufen. Nun hat jemand eingewendet, aber das griechische Wort beinhaltet ein Ziehen, ein Rufen her, ein Herrufen, wenn von Rufen gesprochen wird. Und das möchte man mit dem Berufen zum Ausdruck bringen. Nun, daraufhin habe ich die Lexika konsultiert, die deutschen und die griechischen. Das griechische Lexikon, vielleicht auch einige. Und ich habe herausgefunden, dass sowohl das deutsche Wort als das griechische Wort so oder so gebraucht werden kann. Es muss wohl vom Zusammenhang her die Antwort kommen, in welcher Form der Ruf ergeht, was er bedeutet, ja, in welche Weise man gerufen wird. So kann man immer noch das Wort rufen gebrauchen, ob man es so verstanden haben will oder so. Es ist also nicht so, dass die Bibel lehren würde, bestimmte Menschen wären zum Heil bestimmt und gewisse Menschen wären zu verloren gehen bestimmt. Ich will nicht sagen, dass Gott das nicht tut. Das weiß ich nicht. Ich will sagen, dass die Bibel das nicht sagt. An dieser Stelle plädiere ich dafür, und wenn Sie reformierte Überzeugung sind, sollen Sie das sein. Aber ich kenne diese Argumente. Ich weiß auch, woher sie kommen. Aber ich behaupte nach längerem Studium, dass keine Bibelstelle wirklich dieses Geheimnis lüftet. Sie müssen schon das letzte Wort einseitig auslegen, wenn Sie die Antwort haben wollen. Und das ist gerade meine Anklage an diese theologische Richtung, dass man etwas hineinliest, bevor man es herausliest. Wir müssen einige Dinge einmal stehen lassen. Wir wissen nicht, wie Gott mit der Welt letztlich umgeht. Wir wissen nicht, warum jemand sich für Jesus entscheidet und der andere nicht. Es kann sein, dass Gott das bestimmt. Aber was ich sehr wünsche, ist, dass wir lernten zu sprechen, wie die Bibel spricht. Was dahinter steht, das soll dahingestellt sein. Das wird Gott uns eines Tages zeigen. Ich hoffe es. Aber wir bleiben an der Tür letzter Geheimnisse stehen. Wenn die verschlossen ist, dann soll sie verschlossen bleiben. Wir sollten auch an dieser Stelle demütig sein und sagen, ich weiß es nicht. Wenn wir alle Ursachen versuchen zu identifizieren, die dazu beitragen, dass jemand bekehrt wird, nehmen wir einmal hier den Schnittpunkt. Hier ist der Schnittpunkt meines Lebens und hier ist meine Bekehrung. Und jetzt suche ich alle Faktoren, die dazu beitrugen. Ich gehe jetzt zurück in meine Geschichte. Hier kann ich mein Glaubenslebengeschichte kann ich hier verfolgen. Plus 1, plus 2, plus 3. Das heißt Tag 1, Tag 2, Tag 3 und das Wachstum und so weiter. Hier gehe ich zurück in meiner Geschichte. Minus 1, minus 2, minus 3. Oder minus A, B, C, D. Ja. Was trug dazu bei? Ja, ich hörte das Evangelium in meiner Gemeinde. Ja, und warum das? Ja, das trug dazu bei. Ja, und was trug dazu bei? So und so, ja. Und dann geht man zurück. Und man geht auch in der Bibel zurück und fragt, wie kam es dazu, dass jemand zum Glauben kam? Ja, Gott schickte seinen Sohn in die Welt. Und Gott ruft Menschen und so weiter und so weiter. Und jetzt gehen Sie zurück zum letzten Punkt. Und der befindet sich an zwei Stellen. Im Römerbrief und im 1. Petrusbrief. 1. oder 2. Petrusbrief. 1. Petrusbrief. Und da lesen wir einfach, Gott wusste. Vorkenntnis. Das heißt, er wusste es. Aus welchem Grunde wissen wir nicht. Und das ist das Letzte, was wir lesen. Das heißt, von uns aus gesehen, wenn wir die Geschichte, wenn wir mit Gott uns, wenn wir uns neben Gott hinstellen, in die Ewigkeit und nach vorn schauen, dann ist das das Erste, das uns berichtet wird. Ja, was war aber vor der Erkenntnis? Wie kommt Gott zu dieser Erkenntnis? Wird uns nicht mitgeteilt. Es könnte sein, dass er selbst entschieden hat, der wird gerettet und der wird nicht gerettet. Und deshalb weiß er es. Wir wissen es nicht. Wir müssen einfach uns zufrieden geben damit. Ja, aber was ist denn mit der Prädestination? Prädestination hat nicht zum Gegenstand die Frage der Rettung. Das ist die alte Theologie, das weiß ich. Aber lesen wir die Stellen, wo von der Vorherbestimmung die Rede ist, dann merken wir, wovon Prädestination, Vorherbestimmung die Rede ist, da geht es nicht um Rettung. Da geht es um den Zustand der Geretteten. Wie sieht ein Geretteter aus? Und er soll so aussehen, dass, das heißt, er soll ein Kind Gottes sein, ein Sohn Gottes, in der Familie Gottes sein. Wer gerettet wird, das entscheidet die Prädestination nicht. Die Prädestination entscheidet nur, wie man aussieht, wenn man schon gerettet ist. Und die Erwählung? Die Erwählung wird im, der Begriff erwählen, wird im, in der Heiligen Schrift als ein Ausdruck der Liebe gebraucht. Und deshalb ist diese Vokabel etwas schwierig für Übersetzungszwecke, aber wir haben keine bessere wohl. Wir könnten vielleicht sagen, vorzüglich achten, denn das ist genau, was es heißt. Es ist nicht so sehr ein Wählen oder ein Erwählen, schon gar nicht ein Auserwählen. Und auch dafür plädiere ich, dass man dieses Wort weglässt. Das griechische Wort scheint zu bedeuten einfach erwählen. Auserwählen macht schon aufmerksam auf ein Auswählen. Dies ja und das nicht. Ja? Wie wenn Ja und Nein gesagt würde. Darum scheint es bei diesem Wort nicht zu gehen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. In der Bibel steht geschrieben, dass der Erlöser der Welt, der Messias, der Christus Gottes, erwählt ist. Gott hat ihn erwählt. Wenn er jetzt auserwählt sein sollte, so wie das Wort gebraucht wird von Menschen, die einen sind auserwählt, die anderen sind nicht erwählt und so weiter, wenn das Wort so gebraucht würde an dieser Stelle, dann müssten wir schlussfolgern. Für Gott gab es so und so viele Kandidaten, Messias-Kandidaten. Die kämen also in Frage, wer soll die Welt retten? Ja. Und dann hätte Gott einen von diesen, von dieser Zahl, auserwählt. Und die anderen hätte er nun nicht gebraucht. Aber das ist ganz bestimmt nicht die Art und Weise, wie Gott vorgegangen ist. Es kam nur einer in Frage, Gott selbst. Es gab also keine Auswahl in dem Sinne. Es war keine Auswahl da. Es gab nur einer, der in Frage kam. Dann fragen wir uns aber, wie wird das, warum denn der Gebrauch dieses Wortes, wenn nicht gewählt wird? Was bedeutet denn das Wort? Es bringt zum Ausdruck die Einstellung Gottes zu seinem Sohn, der Erwählte, der Messias ist. Das heißt, es ist ein Liebeswort, ein Bezugswort, ein emotionales Wort. Es bringt liebevolle, herzliche Beziehungen zum Ausdruck. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt er bei der Taufe von Jesus. Dieser ist der Erwählte, das heißt der Vorzügliche, der Kostbare. Und in diesem Geiste, in dieser Atmosphäre, gebraucht auch Petrus dieses Wort in seinem ersten Brief. Lesen Sie Kapitel 1 und 2 des ersten Petrusbriefes. Immer wieder dieses Wort kostbar. Und er spricht von Jesus als dem erwählten Stein. Der erwählte Messias, der Eckstein des Hauses Gottes, der Erlösten. Das andere Beispiel. Das andere Beispiel sind die Engel. Und die werden auch Erwählte genannt. Wenn wir sie aber Auserwählte nennen wollten, wir wollten jetzt bleiben bei dieser Formulierung und wollten also den Begriff Auserwählten ebenfalls gebrauchen für die Erlösten. Und wir sagen, die Erlösten sind auserwählt und einige sind dann nicht auserwählt, die können in die Hölle fahren. Wenn wir jetzt das Wort so gebrauchen wollten bei den Engeln, dann müssten wir ebenfalls schlussfolgern wie bei dem Messias. Es gab eine Anzahl von Wesen. Wie sie aussahen, wissen wir nicht. Wer sie waren, wüssten wir nicht. Aber nun hätte Gott einige von diesen Wesen auserwählt aus der anderen Schar, der größeren Schar, und hätte sie zu Engeln gemacht. Stimmt das? Nein. Die Engel sind von vornherein als himmlische Boten geschaffen. Ihr Wesen ist nie verändert worden, außer dass eine Menge weggefallen sind, abgefallen sind von Gott und zu Dämonen geworden sind. Sie sind jetzt Satans Engel, sind auch Engel oder Boten. Engel heißt einfach Bote. Aber sonst ist ihr Wesen dasselbe, nur dass sie innerlich böse geworden sind. Aber sie sind genauso Geister, wie sie vorhin Geister waren. Die Engel wurden von Gott geschaffen und alle wurden gut geschaffen. Aber wie, in welchem Sinne heißen sie jetzt erwählt? Genauso wie der Messias. Sie haben nicht die Stellung des Messias. Ich meine nur, dass das Wort in derselben Weise gebraucht wird. Die Engel sind für Gott teuer wert. Er liebt sie. Sie sind seine kostbaren Boten. Jesus lehrt seine Jünger zu beten. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Sofort, sofort. Mit Freuden, ganz. Und so möchte Gott, dass sein Wille geschehe auf Erden. Aber stellen wir uns vor, er hat nun solche Diener im Himmel, die seinen Willen sofort tun. Ihre Augen sind ständig auf den Herrn gerichtet und sobald er einen Wink gibt, sofort, ohne Bruchteil von Zeit dazwischen, gehorchen sie schon. Und sie tun alles, was Gott will. Und sie tun es mit Freuden, mit ganzer Hingabe. Es ist nicht ein Krümel, Sandkrümelchen in diesem Betrieb der Beziehung zwischen ihnen und Gott. Sie lieben Gott, sie ehren ihn, sie dienen ihm von ganzem Herzen. Kein Wunder, dass Gott Freude an ihnen hat. Kein Wunder, dass sie Erwählte heißen, vorzüglich in seinen Augen. Und er gebraucht sie dann auch, um uns zu dienen. Hebräer Kapitel 1, der letzte Vers. Er sendet sie, um uns zu helfen, uns zu bewahren, um uns zu dienen. Also das sollten einige Gedanken sein, die uns helfen könnten. Ich hoffe, im Fertigwerden mit diesen drei Begriffen, Berufung, Erwählung, Prädestination. Und ich möchte sie umschreiben und sagen, es geht beim ersten einfach um einen Ruf. Gott ruft Menschen und sie sollen nun antworten. Und warum sie so antworten, das wollen wir nun ein Geheimnis bleiben lassen. Aber wir wollen uns rufen lassen. Und wir sind Gerufene. Und der zweite Begriff, da plädiere ich, dass wir nicht Auserwählung sagen, sondern einfach Erwählung. Und den Gedanken der Vorzüglichkeit dabei hegen. Und beim dritten Begriff, Prädestination wäre es besser, das deutsche Wort zu gebrauchen, vorher Bestimmung, aber das heißt eigentlich vorher planen, vorher bedenken, vorher planen. Gott plant es so mit seinen Kindern. Gehen wir nun wieder zum Epheserbrief und jetzt, glaube ich, können wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Also die Verse 1 bis 16 sprechen von der Lebensführung, aber speziell vom Ziel der Lebensführung der Geretteten. Und zwar ist das Ziel Gottes mit uns Leibleben. Wenn wir etwas brauchen in der Gemeinde Jesu heute, dann dürfte es zweierlei sein. Furcht Gottes in der Beziehung zu Gott und Leibleben in der Beziehung zueinander. Eine engere Beziehung zueinander, eine Beziehung getragen von Liebe und Demut, wie Paulus es hier beschreibt. Lesen wir diese Verse. In 1 bis 3, das wäre also 1 bis 16, wo wir das Ziel der Lebensführung der Geretteten haben als Leibleben, denn Vers 16 bespricht dieses Leibleben. Und Vers 16 ist nun der letzte Vers. Dort sind wir am Ziel angekommen. Wie kommt man jetzt zu jenem Ziel? 1 bis 3, der erste Abschnitt, der Aufruf zu einer besonderen Lebensweise. Hier haben wir den Aufruf. Ich rufe euch also auf, ich, der Gefangene im Herrn, in einer Weise zu wandeln oder zu leben, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Würdig, was heißt würdig? Das Wort würdig erinnert uns an eine Waagschale. Stellen wir uns eine alte Waagschale vor, wo noch Metallstücke Gewichte gebraucht wurden. Und die eine Schale geht hoch und die andere geht runter und oder umgekehrt. Und da haben wir noch diese Waage oben, also die kleine Stange, woran diese Schalen dann hängen. Und jetzt legt Gott auf die eine Seite seinen Ruf hinein. Er ruft uns. Gott, der ewige Gott, ruft uns durch Jesus Christus. Stellt uns hinein in die Waagschale. Und jetzt geht die Waagschale runter, denn in der anderen ist nichts. Und jetzt aber soll dieses aufwiegen. Und jetzt sagt Paulus, lebt. Dies ist der Ruf Gottes. Hier soll unser Leben sein, in dieser Waagschale. Lebt in einer Weise, die diesem Ruf entspricht. Da sind Christen, die beginnen so zu leben, aber es ist noch nicht so, dass es diesem Ruf entsprechen würde. Was ist denn dieser Ruf? Er ist ein Ruf, der sich auf die Vergangenheit bezieht, und er ist ein Ruf, der sich auf die Zukunft bezieht. Behalten Sie das, das ist sehr wichtig. Unser Ruf, nicht Berufung, sondern unser Gerufensein hat mit der Vergangenheit zu tun, und mit der Zukunft, die Lebensweise hat es mit der Gegenwart zu tun. Aber eben zwischen Vergangenheit und Zukunft steht diese gegenwärtige Lebensweise. Wir sind gerufen worden. Von woher? Das wissen wir, nicht wahr? Aus einer Welt der Sünde, aus einem Ägypten, in dem wir versklavt waren, wie einmal das Volk Israel, aus einer falschen Religiosität, aus dem Bereich der Götter dieser Welt, und wir sind gerufen worden, wir sind umgekehrt zu dem wahren Gott, wie Paulus es an die Thessalonicher schreibt in den letzten Versen, um seinen Sohn zu erwarten vom Himmel. Wir sind gerufen worden aus der Sünde, weg von Satan, der Gott dieser Welt ist, weg von dieser Welt. Wir sind gerufen worden, wohin? Nicht nur zu Jesus Christus. Und da machten wir Halt, wir sind zu Christus gekommen, aber der Ruf hat noch eine weitere Zukunft. Wir werden gleich davon lesen, aber ich erkläre das jetzt schon. Ich nehme das, damit wir es dann fertig haben. Der Ruf Gottes zu Jesus Christus, der Ruf vom Himmel, Philipper 3, zu Jesus Christus, ist ein Ruf, der nicht bei Jesus stehen bleibt, sondern uns in den Himmel ruft. Wir sind jetzt gerufen und werden immer noch gezogen, himmelwärts. Wir sind gerufen zu einer Hoffnung. Jesus Christus hat mich am 18. März 1935 aus dieser Welt herausgerufen, um mich eines Tages bei ihm zu haben im Himmel. Das ist die Hoffnung. Das war der Zweck jenes Rufes an jenem Tage. Sein Ruf ist also noch nicht zu Ende. Die Bibel scheint zu lehren, dass wir immer noch gerufen werden. Es gibt also zwei Phasen, in denen wir gerufen werden. In der ersten Phase sind wir noch nicht Christen. Wir werden gerufen zu Jesus. Und dann werden wir Christen, wenn wir zu Jesus finden. Aber wenn wir mit Jesus leben, werden wir immer noch gerufen. Komm, komm mit. Er nimmt uns mit. Bleib nicht stehen, komm mit. Bis wir dann eines Tages tatsächlich bei ihm sind. Paulus sagt, jetzt sind wir noch nicht daheim. Wir sind noch weg von zu Hause. 2. Korinther Kapitel 5. Aber eines Tages werden wir daheim sein. Und ob wir nun daheim sind oder noch weg von zu Hause, wir wollen dem Herrn wohlgefällig sein. Das ist unser Ziel. Und es geziemt sich auch. Das ist die Lebensweise. Wenn wir den Himmel als Ziel haben, wenn wir dorthin am Marschieren sind, dann geziemt es sich, dass wir uns entsprechend verhalten. Wer den Himmel als Ziel hat, der lebt nicht so, wie wenn seine vergangene Welt, sein vergangenes Weltleben immer noch erste Priorität hätte. Nein, der hat eine ganz andere Beziehung zu diesen Dingen, zu den Dingen dieser Welt. Der sagt Nein zur Sünde, der sagt Nein zu Satan, der sagt Nein zum Weltwesen, der sagt Nein zu sich selbst. Und der lässt Jesus bestimmen, was er an den Freuden und Gütern dieser Welt hat. Der ist bereit, alles fahren zu lassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir die Dinge dieser Welt als Geschenk annehmen. Gibt der Herr mir ein Auto, dann ist es ein Geschenk. Da ist meine Frau eines Tages vor Jahren unterwegs und sie ruft an und sagt, das Auto ist kaputt, Herbert. Und dann kann ich mir sagen, du hast es geschenkt, denn es war ein Geschenk von Gott. Und jetzt hat er es genommen. Der Herr hat gegeben, sagt Hiob, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Es ist sein Wagen. Ja. Und da hat mir Gott vor vielen Jahren, mehr als 40 Jahren, eine Frau gegeben. Aber sie ist nicht meine Frau. Sie gehört dem Herrn. Er hat sie mir geliehen. Und wollte er sie nehmen, dürfte er es tun. Dann muss ich auch sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Vor etwa 100 Jahren starb im Süden Frankreichs ein weltweit bekannter Mann Gottes namens Spurgeon. An seinem Todesbett waren seine Frau und ich denke zwei Sekretäre, er hatte männliche Sekretäre. Er starb und alles schwieg. Und die Männer waren wie beklommen. Sie wussten nicht, was sie sagen wollen sollten. Mit einmal kam eine weibliche Stimme in Form eines Gebetes. Sie war die Erste, die sprach und betete. Herr, du hast ihn uns geliehen für eine Zeit lang und du hast ihn wieder genommen. Das war Glaube, das war Vertrauen. Das hatte sie von ihrem Mann gelernt. Schon früh in ihrem geistlichen Leben musste Spurgeon die Frage klären, wer hat Priorität in meinem Leben? Das musste auch seine Frau klären. Und einmal, als er weg zu einem Dienst musste, sie waren noch jung verheiratet, kommen die Tränen der Frau in die Augen. Und Charles, so hieß er, sagt zu ihr, bedauert, meine Liebste, das Lämmlein, das sie dem Herrn opfern sollte? Nein, sagt sie, nein. Sie wollte das Lämmlein dem Herrn geben, ihr Liebstes, ihren Mann. Du darfst gehen. Er gehört dem Herrn, ja. Nicht mir. Ja. Also, wo kam ich her? Entschuldigen Sie. Wie?
Zwei Phasen des Rufs.
Wie?
Die zwei Phasen des Rufes.
Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ich mache manchmal Abstecher und verirre mich dann. Wir sind hier unterwegs, ja. Wer gerufen ist, der ist bereit, alles fahren zu lassen, ja. Der ist bereit, alles fahren zu lassen. Der lebt ein Leben, das dem Leben entspricht, das himmelwärts geht. Wenn der Herr mir etwas gibt, ein Auto gibt, nehme ich es als Geschenk. Aber ich halte das Auto in der offenen Hand, bereit, es wieder abzugeben. Gibt der Herr mir Kleider? Schön. Diese Jacke hat meine Frau mir zu Weihnachten geschenkt. Ich sagte, ich brauche keine Jacke wie diese. Hat sie mir dennoch geschenkt. Ja. Ich finde sie jetzt ganz angenehm, ja. Ich freue mich, dass ich sie habe. Ich kann sie gut gebrauchen. Ich wusste das aber nicht. Ja. Gut. Aber es kann sein, dass irgendwo diese Jacke furchtbar verschmutzt wird und sie muss weg. Ja. Eine neue Jacke. Das gibt es. Gut. Der Herr hat es gegeben, der Herr nimmt es. Gott gibt uns diese Gaben, aber sie sind uns nicht so gegeben, dass wir sie bestimmen könnten. Und wir sollten auch diese Beziehung zu ihnen haben. Bereit sein, alles abzugeben, ohne zu murren. Das Murren bringt zum Ausdruck, dass wir nicht zufrieden sind mit den Wegen des Herrn. Wir murren viel zu schnell. Auch unsere Enkelin murrte offenbar zu schnell und zu viel. Und da hat ihre Mutter versucht, sie daran zu erinnern. Sie sollte nicht murren, mürrisch sein. Nun, mein Sohn und seine Frau sind besorgt, dass das Kind nun im Glauben des Herrn heranwächst und in der Liebe zum Herrn. Und dann halten sie an, die Bibel zu lesen. Sie ist etwa 8 Jahre alt und sie liest schon sehr fleißig. Und eines Tages liest sie wohl Philipper Kapitel 2. Und da steht geschrieben, tut alles um Murren. Mit großen Augen erschrocken geht sie zu der Mama und sagt, du hast das da hineingeschrieben. Das konnte nicht in der Bibel stehen, das musste die Mama gesagt haben. Ja. Denn warum? Sie meinte, sie hat ein Recht zu murren. Ja, und das dürfte ihr nicht genommen werden. Ja. Und jetzt soll Gott tatsächlich gesagt haben, sie dürfte nicht murren. Und er würde dasselbe gesagt haben, was ihre Mutter gesagt hat. Das war ein Gewicht an Autorität. Wenn die Mutter und Gott zusammenstimmen, ja, das war überwältigend. Und sie musste sich dann also als geschlagen geben. Ja, ohne Murren. Ja, zum Herrn sagen. Noch ein Beispiel. Ich war im Hause eines Geschäftsmannes. Er hatte seine Frau verloren. Ich hatte sie auch gekannt. Und ich werde ins Wohnzimmer geführt. Ich denke, er hat noch etwas zu tun und geht dann wieder. Aber ich schaue zu der Tür und sehe daneben, sofort links von der Tür, ein kleines Schildchen mit 2 Wörtern. Ja, Herr. Sehr gut. Wenn ein Geschäftsmann, ein verheirateter Mann, der seine Frau verliert, Ja, Herr sagen kann. Wenn der Herr sein Leben, sein Eheleben oder sein Geschäftsleben bestimmt und es geht nicht so, wie er es möchte, er dann Ja, Herr sagen kann. Er scheint sich darin üben gewollt zu haben. Petrus hat einmal Nein, Herr gesagt. Kennen Sie die Geschichte? Apostelgeschichte 10. Das ist eine Unmöglichkeit. Das gibt es nicht. Petrus hat etwas gesagt, das gibt es nicht. Wieso? Sie können nicht beide Wörter sagen, nein, Herr. Entweder Sie sagen nein, aber dann lassen Sie Herr weg. Das geht nicht. Wenn Sie nein sagen und er hat es gesagt, dann ist er nicht Herr. Nicht Ihr Herr. Oder sie lassen das Nein weg und sagen, Herr, nur eins von beiden. Oder sie sagen anstelle von Nein, ja. Und so hat dieser Bruder es geübt. Würdig des Rufes, mit dem wir gerufen wurden. Ein Leben in dieser Welt im Zeichen des Unterwegsseins in die Welt Gottes, in die Gegenwart Gottes, in eine andere Welt, die noch kommt, die aber schon ist in einem gewissen Sinne. Das ist der Aufruf zu einer besonderen Lebensweise. In Vers 1 werden wir schon grundsätzlich gerufen und geprägt. Vers 2 setzt Vers 1 fort mit aller Demut und Sanftmut. Was sind Demut und Sanftmut? Wann ist man demütig? Nun, ich hatte gestern Abend schon etwas gesagt, das ist, wenn wir zu Hause sind. Das heißt, die Einstellung uns selbst gegenüber haben, die wir haben sollten. Wir sind ja, jeder von uns, etwas. Der eine ist begabter als der andere. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 12, jeder soll von sich halten, wie es zu halten sich gebührt. Und zwar nach einem Glaubensmaß, nach einem Maß. Und dann erinnert er an unsere Gnadengaben. Der eine kann mehr und der soll dann das von sich halten, was Gott ihm geschenkt hat. Der andere soll er nicht meinen, er könnte es. Man soll sich nicht überfordern. Man soll aber auch nicht zu wenig von sich denken. Man soll das so denken, wie Gott uns halt geschaffen hat. Das sind wir und das sollen wir bejahen. Demut ist richtige Selbsteinschätzung. Sanftmut hat mit dem Nächsten zu tun. Demut hat zunächst einmal zuerst mit mir selbst zu tun, kann aber auch eine Haltung sein, die in der Beziehung von großem Wert ist, aber Sanftmut kommt dann da ins Spiel. Denn in der Begegnung mit anderen ist es nicht nur wichtig, dass ich demütig bin, sondern dass ich eine richtige Einstellung zum anderen habe. Und zwar eine richtige Wertschätzung des anderen. Sanftmut ist dann da oder kann dann da sein, wenn ich eine richtige Einschätzung des Nächsten habe. Und das brauchen wir. Wir sind zuallererst Geschöpfe Gottes, im Bilde Gottes geschaffen. Und egal, wie jemand aussieht oder was er tut, jeder Mensch ist ein Bild Gottes und ich darf ihn mit sanften Handschuhen, mit sanften Händen behandeln. Ich sollte also vorsichtig sein, wie ich einen Menschen im Bilde Gottes geschaffen behandle. Ich darf ihn nicht einfach fluchen oder ärgerlich ansprechen, das darf ich nicht. Er ist ein Individuum in Gottes Bild geschaffen. Zweitens. Wenn er Christ ist, ist er zum zweiten Mal im Bilde Gottes geschaffen. Er ist durch das Blut Jesu Christi erkauft. Ihm sind die Sünden vergeben. Ja, aber er hat sich so und so verhalten. Und Jesus hat ihm vergeben. Und ist bereit, ihm auch diese Sünde zu vergeben, wenn er so weit kommt. Ja, aber er hat mir so und so getan und mich so und so behandelt. Sanftmut. Auch du bist ein Schuldner, auch ich bin ein Schuldner und auch ich brauche Vergebung. Auch ich bin eine Gefahr für den anderen, nicht nur andere eine Gefahr für mich. Daran erinnert Professor Schlatter einmal. Jeder von uns ist eine gewisse Gefahr für den anderen. Wir sind alle Sünder und können irgendwann einmal eine Gefahr für den Nächsten sein. Es geziemt sich uns, im Lichte dessen, was Gott für uns alle getan hat, und im Lichten dessen, was er für mich getan hat, dass wir sanftmütig miteinander umgehen. Wir sind auf dem Weg zum Himmel. Und das sollte uns auch dazu motivieren. Mit Demut und Sanftmut. Und dann heißt es mit Langmut. Langmut ist Geduld in die Länge gezogen. Ja. Geduldig kann man schon einmal für 5 Minuten sein. Ja. Wir waren ein Männerquartett und hatten eben in einem Altenheim oder im Krankenhaus irgendwo gesungen und warteten nun auf das öffentliche Transportmittel. standen am Ende auf der, an dem Straßenrand und warteten. Und dann sagt einer der Brüder: Ich habe viel Geduld, ich habe nur nicht die Zeit, sie auszuüben. So geht es einem manchen von uns, nicht wahr? Dann bedarf es Langmut. Wenn Geduld nicht ausreicht, dann muss die Langmut her. Demütig kann man schon einmal für 5 Minuten sein, ja, und sanftmütig, aber demütig und sanftmütig für einen ganzen Tag, für eine ganze Woche, für einen ganzen Monat, Geduld haben mit dem Bruder, demütig bleiben, nicht aufbrausen, nicht sich erheben und so weiter. Ja, und das kann niemand von uns. Das können Sie nicht, das weiß ich, denn Sie sind genauso gebastelt wie ich und ich kann es nicht. Jeder von uns braucht übernatürliche Kraft. Jeder von uns. Es braucht Gott, um Mensch zu sein, und es braucht Gott, um Christ zu sein. Keiner von uns kann den Willen Gottes tun. Das muss geschenkt sein. Und er ist bereit, es zu schenken. Die Gnade reicht aus dazu. Mit Langmut, wobei ihr einander in Liebe ertragt. Ertragen heißt schon, dass nicht alle gleich leicht sind im Umgang miteinander, nicht wahr? Nicht einfach, nicht gleich einfach sind. Und euch befleißigt. Das eine Mal soll ich geduldig sein, das andere Mal soll ich fleißig sein. Schnell sein. Das eine Mal langsam zum Zorn, das andere Mal schnell zum Dienen. O Herr, gib mir Weisheit, nicht wahr? Müssen wir schon mal beten. Herr, gib Weisheit. Mit Langmut, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das kostet etwas, die Einheit zu bewahren. Sie ist da, der Heilige Geist hat sie geschaffen, aber der Heilige Geist will sie auch bewahren, durch einen jeden von uns. Nun sollten wir fleißig sein, diesen Frieden zu bewahren. Das ist der Aufruf. Und nun kommt die Orientierung, woran wir uns ausrichten sollten, orientieren sollten. Nämlich wird jetzt noch mehr gesagt über diese Einheit, die bereits vorhanden ist. Die Verse 4 bis 6 stehen einfach so im Raum, ohne, sie scheinen nicht ein richtiger Satz zu sein. Wir tendieren, einen Satz daraus zu machen, und das wäre wohl auch nicht verkehrt, aber im Grundtext heißt es einfach, ein Leib und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Einfach so Hauptwörter in den Raum gestellt. Geist, Leib, Ruf, Hoffnung, Herr, Glaube. Und jedes Mal nur eins. Ja. Paulus stellt uns Personen und Wahrheiten vor Augen, stellt sie einfach so hin und lässt uns sie anschauen und will uns motivieren, dann im Blick darauf miteinander umzugehen. Wir sind eins in der Gemeinde Jesu, weil unsere Quelle eine Einheit ist. Gemeinde Jesu ist Einzahl in der Mehrzahl und unsere Quelle ist Einzahl in der Mehrzahl. Genau gesagt, eine Dreiheit in einer Einheit oder eine Einheit in einer Dreiheit. Der Schöpfer der Gemeinde ist drei und eins zugleich. Und er hat seine Fingerabdrücke hinterlassen in der geschaffenen, gebildeten Gemeinde. Und sie ist auch eine Einheit, wie er eine Einheit ist, aber auch eine Vielfalt, wie er eine Mehrzahl ist. Das heißt, wir sollen eine Einheit bewahren, wie unser Vater, unser Herr, eine Einheit ist. Und zu dieser Dreieinigkeit, Vers 4 der Geist, Vers 5 der Herr Jesus, der Sohn Gottes und Vers 6 Gott der Vater, diese drei werden nun verbunden mit gewissen Wahrheiten aus dem Bereich des Heils, der Rettung, des Evangeliums, ein Leib. Wir sind zusammengewachsen mit Jesus und miteinander. Und ein Geist. Wir sind im Heiligen Geist zusammen. Entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet, in einer Hoffnung. Wir haben nur ein Ziel eures Rufes. Es ist nur ein Ruf. Nicht zwei. Ich hatte, als ich noch an der Akademie in Basel war, ein Fach, da hatten die Studenten einen Bereich, eine Richtung, eine Glaubensrichtung oder eine philosophische Richtung zu wählen und die zu recherchieren, zu erforschen und dann zu besprechen. Teils schriftlich, teils mündlich. Und ich sollte sie begleiten und ihnen helfen. Und dann hat einer meiner Studenten die Mennoniten gewählt. Das könnte man aber auch mit von anderen Glaubensrichtungen sagen. Das war nur einfach so, dass er diese Richtung gewählt hatte. Und als er seinen Vortrag hielt im Vorlesungsraum, dann sagte er, es würde Folgendes erzählt werden sein. Da kommt jemand in den Himmel und wird von Petrus begleitet. Und er sieht sich zunächst einmal den Himmel etwas an. Und dann kommen sie an eine hohe Mauer. Und dann fragt der neue Himmelsbürger Petrus, wieso die Mauer? Er würde doch denken, im Himmel seien keine Mauern mehr. Ja, die Mauer ist da, auf der anderen Seite sind die Mennoniten. Und die Mauer ist da, damit sie den Eindruck haben, sie sind hier alleine. Es gibt nicht zwei Himmels. Es gibt nur einen. Nicht einen für die Baptisten, einen für die Mennoniten und einen für die Freien Evangelischen, wie sie alle heißen mögen. Ja. Es gibt nur ein Ziel. Und wir sollten uns schon unterwegs darauf einstellen. Ja. Wir sollten uns schon unterwegs darauf einstellen. Ein Ruf Richtung Himmel. Ein Herr. Wir haben nur einen Herrn, der allen von uns befiehlt. Ein Glaube, ein Glauben, könnten wir sagen. Nur ein Vertrauen auf diesen Herrn, nicht verschiedene Arten von Vertrauen. Wir alle glauben ihm und was er gesagt hat. Und wir erinnern einander daran, was er gesagt hat und wer er ist. Eine Taufe, und auch das stimmt, ja. Nur ein getauft werden im Geist und auch nur ein Bild von dieser geistlichen Taufe. Und das trifft zu, was den Bezug betrifft und was die Form betrifft. Wählen Sie den Aspekt der Taufe und es gibt immer nur eins in jeder Hinsicht. Ein Gott und Vater, dieser Gott ist Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Wunderbar. Und wenn er in uns allen ist, dann können wir auch zusammenleben, nicht wahr? Wenn Gott in meinem Bruder ist, dann können wir zusammen den Weg gehen. Und wenn wir nicht miteinander übereinstimmen, das hat Paulus schon besprochen, Vers 3, einander in Liebe ertragen. Es kann sein, dass manchmal etwas Abstand genommen werden muss. Zwangsläufig kommt das. Barnabas und Paulus trennen sich. Hätte nicht sein sollen, Gott sei Dank, sie finden wieder zusammen. Paulus selbst sagt, nehmt Abstand von dem und dem, von der Sorte, das muss kommen. Und dann gibt es auch dieses, dass zwei Leute, Brüder oder Schwestern, vollkommen überzeugt sind. Sie sind im Rechten. Dieser glaubt es und der glaubt es. Und doch sind ihre Auffassungen wie Pole voneinander getrennt. Und beide scheinen den Herrn zu lieben, dieser und der. Und es geht nicht. Dann wollen wir Geduld haben miteinander. Ertragen. Die Tatsache, dass wir alle eins sind, heißt noch nicht, dass wir wirklich nun, dass es nun wirklich so sein wird, dass wir alle einheitlich marschieren. Es kommen Zwistigkeiten und wir müssen lernen, mit diesen Zwistigkeiten zu leben. Wir müssen das lernen. Denn wir sind alle Sünder. Irgendwo happert es dann einmal. Auf der anderen Seite sollten wir uns nie damit zufrieden geben, nie zur Ruhe kommen darüber. Lernen wir zu leiden über die Klüfte unter Gläubigen. Nicht nur die von den Benennungen. Es gibt genügend Klüfte innerhalb von einer Benennung, innerhalb von einer Gemeinde. Verse 4 bis 6 sind also die Orientierung, die himmlische Orientierung für die irdische Lebensweise. Der dreieinige Gott mit dem Heil, das mit jedem von diesen verbunden ist. Drittens, wir kommen zum dritten Abschnitt in diesem ersten Teil 1 bis 16. In den Versen 7 bis 11 erfahren wir, wie Gemeinde für das Ziel beschenkt ist. Gemeinde ist beschenkt. Gott hat uns das gegeben, was wir brauchen, um dieses Ziel Leibleben in dieser Welt zu erreichen. Dass wir wirklich eine Einheit sind. Verse 7 bis 11. Aber jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Jedem Einzelnen von uns. Es gibt keinen, der nicht Gnade hätte. Die Kraft, das zu tun, was der Herr von uns will. In diesem Zusammenhang scheint Gnade aber noch etwas mehr zu sein, als die Hilfe in der Heiligung zu leben. In diesem Zusammenhang scheint Gnade die Befähigung zu sein, die wir manchmal mit Gnadengabe ausdrücken. Manche sprechen von Geistesgaben. Diesen Ausdruck kennt die Schrift nicht. Sie sagen aber, in meiner Bibel steht so, ja, aber ihre Bibel ist nicht die Bibel. Ihre Bibel heißt zwar so, aber sie ist eine Deutschschreibung, ein Versuch, die Bibel zu übersetzen. Und wenn dort Geistesgaben steht, dann darf ich Ihnen mitteilen, im Griechischen steht das Wort nicht. Das Griechische kennt überhaupt nicht diesen Begriff Geistesgaben. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre vielleicht geliebte Theologie hier und da manchmal in Frage stellen muss, aber ich will ja eine Hilfestellung geben, nicht ein Hindernis sein. Es soll eine Hilfe sein. Und wenn Sie zu 1. Korinther 12, 13 und 14 kommen, dann steht dort nirgends Geistesgaben. Nirgends. Es ist auch nicht ein passender Begriff. Denn die Gaben, die Gnadengaben, sind ja nicht nur vom Heiligen Geist. Und wenn wir sie jetzt Geistesgaben nennen, was denken Sie, denkt der Herr Jesus davon? Entschuldigen Sie, da ist keine Eifersucht, aber es ist nicht richtig. Ja? Denn er hat sie gegeben. Und er ließ den Heiligen Geist sie uns geben, aber sie kamen von ihm. Und dann sagt uns Paulus, auch nicht dort, hört's auf. Denn Gott, der Vater, hatte schon begonnen zu geben. Der ganze dreieinige Gott gibt diese Gaben. Sie sind also Gottes Gaben, nicht nur Geistesgaben. Sie sind Gaben von Jesus und auch von dem Vater. Also dieser Ausdruck ist schon nicht von daher am Platz. Andererseits wiederum, Geistesgaben ist ungenügend, weil nicht alle Gaben, die der Geist uns gibt, Gnadengaben sind. Es kommt noch mehr vom Heiligen Geist als nur Gnadengaben. Und wenn wir jetzt Geistesgaben sagen würden, aber wir würden nur an diese Gruppe denken, ja, wie ist es denn mit den anderen? Es gibt noch mehr, was der Heilige Geist uns gibt, als nur Charismen oder Gnadengaben. Und von daher ist es ungenügend. Wir tun besser, wenn wir das Wort Gnadengabe gebrauchen, denn das ist, was das Wort im Grundtext eigentlich besagt. Eine Gnadung, die eine Begabung ist, eine Fähigkeit zur Ehre Gottes, zur Freude Gottes, zur Herrlichkeit, zur Ehre Gottes zu leben, zum Lob der Gnade Gottes zu leben. Und daran erinnert Vers 7, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jesus Christus hat gegeben, nicht nur der Heilige Geist. Und er hat jedem ein Maß gegeben. Dem einen hat er so viel gegeben, dem anderen hat er so viel gegeben. Nun dient jeder von uns mit seinem Maß. Der eine hat, wir haben alle mehrere Gnadengaben bekommen, aber der eine noch mehr als der andere, der eine weniger als der andere. Jeder soll mit dem Maß zufrieden sein und mit dem Maß dienen, das der Herr uns gegeben hat. Gnade hat aber jeder, Gnadengabe. Darum sagt er, Vers 8 begründet also, Vers 7 oder erklärt es, darum sagt er in einem Psalm, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Jesus ist, wie Gott im Alten Testament, gen Himmel gefahren und hat Gaben ausgeteilt. Am Pfingsttage begann es mit dem Heiligen Geist. Er war die erste Gabe und dann hat er Fähigkeiten ausgeteilt. Und die Gemeinde ist nun ein Leib mit verschiedenen Gliedern, die diese Begabungen haben. Und nun sollen wir nach jeweiligem Maß dem Herrn dienen. Aber bedenken wir, die Gaben haben wir als solche, die früher Gefangene Satans waren und jetzt aber immer noch Gefangene sind, nur jetzt eines anderen. Aber gefangen waren wir immer. Wissen Sie, Sklaven sind wir immer. Hängt nur davon ab, wessen. Tun wir nichts, als ob wir unabhängig wären. Wir gehören immer jemandem. Wir sind immer jemandes Leibeigener. Immer ein Gefangener. Hier steht geschrieben, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen oder Gefangene gefangen. Ich war ein Gefangener in der Sünde, Epheser 2, ersten drei Verse. Und Jesus hat mich aus dieser Gefangenschaft befreit und dann mich zu seinem Gefangenen gemacht. Gott sei Dank, dass ich sein Gefangener bin, sonst wäre ich schon lange weggelaufen. Gott sei Dank, dass er mich an sich gebunden hat mit Seilen der Liebe. Der Prophet sagt, beklagt fast im Buche Klagelieder, du hast mich umzäunt und ich kann nicht weg. So drückt er das, die Not Israels aus, dass die Not nach der Gefangenschaft, Wegführung nach Babel. Du hast mich gefangen und ich kann nicht raus. Du hast mich in deiner Hand und ich kann nicht weg, wie ein Vogel, der wegfliegen möchte, aber kann nicht, weil er gefangen ist in der Hand. Und ich habe immer wieder nachdenken müssen über dieses Wort. Und dann denke ich, Gott sei Dank, dass ich in der Hand bin. Gott sei Dank, dass ich nicht weglaufen kann. Ja? Gott sei Dank, dass er mich gefangen genommen hat. Gott sei Dank, dass er mich gebändigt hat. Ich danke ihm, dass ich da geborgen bin. Ich sollte mal einmal aufhören, mit den Füßen zu toben. Ja? Ich sollte einmal zur Ruhe kommen. Das kleine Vöglein weiß nicht, dass es nicht zerdrückt werden wird. Es meint, es sei in Gefahr. Und wir meinen, wir seien in Gefahr in der Hand Gottes. Aber er hat uns lieb. Und er hat uns herausgeholt aus Erbarmen. Gefangen genommen. Und als solche dürfen wir ihm jetzt dienen. Wollen wir bei ihm bleiben und ihm ganz dienen. Das aber, er stieg auf. Was ist es anderes, denn dass er zuerst auch niederstieg? Zu den niederen Teilen. Nämlich zur Erde. Zwei Bewegungen, ein Niederstieg und ein Aufstieg. Wo kam Jesus her, als er niederstieg? Vom Himmel. Und wo fuhr er hin, als er aufstieg? Gen Himmel. Wo fuhr Jesus hin, als er vom Himmel niederstieg? Zur Erde, er kam in Bethlehem zur Welt. Und von wo kam er, als er in den Himmel fuhr? Von der Erde. Aber was ist das denn mit der Unterwelt? Nun, davon ist hier nicht notwendigerweise die Rede. Man hat etwas daraus gemacht. Man hat gemeint, niedere Teile der Erde sei die Unterwelt. Nun, vielleicht, aber es muss nicht sein. Bedenken wir den Gebrauch dieses Ausdruckes im Alten Testament. David, glaube ich, sagt einmal, er sei gebildet worden, das dürfte Psalm 139 sein, tief unten auf der Erde oder in den, und da haben wir einen ähnlichen Ausdruck wie hier, in den niederen Teilen der Erde. Wurde David in einer Höhle geboren? Also unterhalb der Erdoberfläche? Vielleicht, ich weiß nicht. Aber das ist wohl David nicht gesagt und das will er wohl damit nicht sagen. Hat er wohl nicht sagen wollen. Wissen Sie übrigens, dass David in der Nähe des tiefsten Tales dieser Welt, dieser Erde, geboren wurde? Der Jordantal ist das tiefste Tal der ganzen Erde. Kein Wunder, dass David sich so ausdrückt, ja? unten, hier in dieser Welt. Wir sind unten, wir sind nicht hohe Menschen, wir sind niedrige Menschen. Und Jesus kam zu uns hier, wo wir unten sind, wie Ameisen auf einem Globus. Und hier hat er sich unser angenommen. Nun hat er uns erhoben und geadelt und wir dürfen ihm jetzt dienen. Der niederstieg, ist derselbe, der aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Und da haben wir einen Text und ich könnte jetzt bis 12 Uhr vielleicht weiterfahren, um darüber zu sprechen. Ein wunderbarer Text. Warum kam Jesus in die Welt? Um wieder gen Himmel zu fahren. Hier in dieser Welt ein Werk zu tun. Aber dann gen Himmel zu fahren und dann erst das richtige Werk zu tun, damit er alles fülle. Er kam in diese Welt, um uns aus der Leere zu holen und dann fuhr er gen Himmel, um alles zu füllen. Was zu füllen? Nun, die Welt. Womit? Mit sich selbst. Gibt es Häuser in Weiden, die nicht von Christus gefüllt sind? Jesus fuhr gen Himmel, damit Weiden gefüllt würde. Gibt es Gegenden in diesem Staat, Bayern, die nicht von Jesus gefüllt sind? Er kam vom Himmel, starb am Kreuz, fuhr gen Himmel, um alles zu füllen. Gibt es Menschenherzen, die noch leer sind, wo Christus nicht wohnt? Jesus kam, um diese Herzen zu füllen. Und zwar bis zum Überfluss. Johannes Kapitel 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dieses im Überfluss. Fülle, überfließende Fülle will er geben. Die Himmelfahrt führt diese Lebensphase Jesu ein, wo er den Himmel gleichsam ausschüttet, mit sich selbst ausschüttet. Er ist die Fülle Gottes, die Gott uns schenkt. In Kolosser Kapitel 2 lesen wir, in ihm seid ihr voll gefüllt. Er ist die Fülle Gottes, die uns zur Verfügung steht. Und mit sich selbst will er alles füllen. Alle Menschen und auch die ganze Welt mit seiner Herrschaft. In der Bibel heißt erfüllt sein, auch Bestimmung. Ist jemand von Alkohol gefüllt, dann bestimmt der Alkohol ihn. Ist jemand vom Heiligen Geist gefüllt, dann bestimmt Gott ihn. Und wenn Jesus die ganze Welt und das ganze Universum füllt, dann ist er überall in jeder Ecke König, er bestimmt. Sie können es also so oder so nehmen, in jeder Richtung. Es ist fast immer anwendbar, damit er alles fülle. Er soll überall und immer am Anfang stehen, der Erste sein, Kolosser Kapitel 1, etwa 18 und 19. Das möge der Herr schenken und das wollen wir uns jetzt auch erbitten. Wir neigen das Haupt dazu. Ja, stehen wir besser auf. Wir stehen auf. O Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist und mit dir hast du den Himmel gleichsam geleert. Du bist zu uns gekommen, zu uns leeren Menschen. Du hast uns deine Fülle geschenkt und wir preisen dich dafür. Vergib uns, Vater, dass wir oft nur von Knochen leben, von Resten. Hilf uns, Herr, aus deiner Fülle zu leben. Und Herr, ich bitte dich, lass uns doch gebraucht werden, mit dem, was du uns geschenkt hast, um andere einzuladen und zu dir zu führen. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir alleine bei dir ankommen, ohne Frucht, ohne Begleitung, ohne jemand anders mitgenommen zu haben. Amen.